Hallo alle zusammen zum 7. AG-Podcast. Mit dem Fall 13 diese Woche haben wir einen neuen Vertragstyp kennengelernt, den Werkvertrag. Um den soll es uns heute auch maßgeblich gehen und zum Schluss werden wir auch noch ein weiteres Gestaltungsrecht kennenlernen, nämlich den Widerruf. Den habt ihr ebenfalls im Fall 13 jedenfalls kurz mit behandelt. Steigen wir also ein mit dem Werkvertrag. Werkvertrag nach den Normen § 631 fortfolgende BGB. Der Werkvertrag in der Klausur wird am Anfang erstmal abzugrenzen sein. Es ist also zu überlegen, ob der Sachverhalt und die Lösung dann auch nach den entsprechenden Normen des Werkvertragsrechts zu lösen ist. Der Werkvertrag ist insbesondere abzugrenzen vom Dienstvertrag. Auf welches Element kommt es bei der Abgrenzung hier maßgeblich an? Der Werkvertrag stellt auf den Eintritt eines konkreten Erfolges ab, wohingegen der Dienstvertrag nicht den Erfolg, sondern das bloße Tätigwerden in den Vordergrund stellt. Beim Werkvertrag kommt es mir also darauf an, dass ich das mit meinem Gegenüber vereinbarte Ergebnis erhalte. Wie dieses Ergebnis entsteht, das heißt, das Werk an sich, das ist im Prinzip erstmal zweitrangig. Es kommt hauptsächlich darauf an, dass am Ende der Erfolg dieses Werk besteht. Beim Dienstverhältnis nach den 611 fortfolgende BGB kommt es nicht maßgeblich auf den Erfolg an, sondern auf das Tätigwerden. Das heißt, ich schließe einen Dienstvertrag ab, weil es mir darauf ankommt, dass eine andere Person für mich eine bestimmte Tätigkeit ausführt. Beim Dienstvertrag dann auch wichtig, dass, wenn ich mir eine bestimmte Person herausgesucht habe, die diese Tätigkeit vollzieht, es mir also auch darauf ankommt, dass diese konkrete Person diese Tätigkeit dann auch vollzieht. § 613 BGB, Unübertragbarkeit, der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in Person zu leisten, der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar. Demgegenüber ist die Tätigkeit im Werkvertragsrecht dann natürlich übertragbar, weil es kommt mir nicht maßgeblich darauf an, dass eine konkrete Person für mich tätig wird. Vielmehr bin ich an der Herbeiführung des Erfolges interessiert. Wie dieser Erfolg und von wem er herbeigeführt wird, das ist zweitrangig. Das haben wir so auch im Fall 13 gesehen. Hier ging es darum, dass der Werkunternehmer aufgrund einer Krankheit im Krankenhaus lag und den Werkerfolg nicht herbeiführen konnte. Hier war es natürlich möglich für den Werkunternehmer, eine Ersatzperson zu beauftragen, einen Mitarbeiter oder einen anderen Unternehmer, um den Erfolg herbeizuführen. Es ist im Werkvertragsrecht damit also nicht die höchstpersönliche Erbringung der Leistung geschuldet. Neben der Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag kann jedoch in der Klausur auch die Problematik auftreten, dass es sich zwar um einen werkvertraglichen Sachverhalt handelt, im Ergebnis jedoch Kaufrecht anzuwenden ist. Zu diesem Ergebnis gelangen wir, wenn ein Werklieferungsvertrag vorliegt. Werklieferungsvertrag 650 BGB. Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. Auf welche Merkmale ist also zu achten? Es braucht eine bewegliche Sache und diese muss hergestellt und geliefert werden. Dem einen oder anderen könnte jetzt an dieser Stelle eine Parallele zu letzter Woche auffallen, nämlich dem Verbrauchsgüterkauf. Und diese Parallele ist auch genau richtig. Da wir in diesem Fall auch wieder eine Liefersituation zum Gegenstand haben, wollte der Gesetzgeber mit dem 650 BGB der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie Rechnung tragen. Sinn und Zweck des 650 ist also ein verbraucherschutzrechtlicher Mindeststandard, der im europäischen Binnenmarkt hier erreicht werden soll. Durch die Anwendung des Kaufrechts kommt dann natürlich, wenn wir einen Verbraucher und Unternehmer haben, auch wieder das Verbrauchsgüterkaufrecht nach 474 fortfolgende BGB zur Anwendung. Nach der Abgrenzung und Einordnung des richtigen Vertragstypes wäre es jetzt in der Klausur daran zu fragen, ob ein Vertrag zustande gekommen ist. Hier insbesondere ein Werkvertrag. Der Werkvertrag an sich ist nicht an eine bestimmte Form gekoppelt. Ausnahme hierzu werden wir nachher noch im Verbraucherbauvertrag feststellen. Grundsätzlich reicht aber die Einigung der Personen über die Essentiali Negoti. Und welche sind das? Im Werkvertrag 631 BGB Absatz 1 beschreibt hier, dass durch den Werkvertrag der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes sich verpflichtet und der Besteller zur Entrichtung einer vereinbarten Vergütung. Erste Frage, die sich hier dann wieder auftut: Wer sind denn überhaupt die Vertragsparteien im Werkvertrag? Der 631 spricht hier vom Unternehmer und Besteller. Wichtig an diesem Punkt: Der Unternehmer im Sinne des 631 ist nicht gleichzusetzen mit dem Unternehmerbegriff des Paragraph 14. Unabhängig davon, ob die Übernahme der Tätigkeit gewerblicher Natur ist, ist damit also jeder Unternehmer, der sich verpflichtet, ein Werk gegenüber jemand anderem herzustellen. Und Besteller meint an diesem Punkt dann natürlich den Auftraggeber. Nun kann es natürlich sein, dass sich die Parteien zwar über die Herstellung eines bestimmten Werkes geeinigt haben, jedoch im Vertrag bzw. mündlich keine Abrede über eine bestimmte Vergütung getroffen haben. Der 631 Absatz 1 spricht zwar davon, dass eine Vergütung vereinbart sein muss, die Vergütung muss jedoch nicht ausdrücklich vereinbart sein. 632 Absatz 2 BGB lässt den Werkvertrag auch bestehen, wenn die Vergütung nicht ausdrücklich vereinbart wurde. In diesem Fall gilt, ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, also nicht im Vertrag von den Parteien festgehalten, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, also das wäre etwa ein Tarif oder ähnliches, in der Mangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbar anzusehen. Das heißt, nur weil die Parteien im Vertrag keine ausdrückliche Vergütung geregelt haben, lässt das den Bestand des Vertrages unberührt. Wenn wir nun weitergehen in den Regelungen, fällt uns auf, dass die Systematik des Werkvertragsrechts sehr ähnlich ist zu der Systematik des Kaufrechts. Wir haben also auch hier wieder Regelungen über den Vertragsschluss, die haben wir gerade besprochen. Und dann geht es weiter im 633, Sach- und Rechtsmängel, den finden wir fast wortgleich im 434 wieder. Dann den 634 BGB, Rechte des Bestellers bei Mängeln, das ist hier auch wieder fast wortgleich der 437 BGB. Das heißt, diese Parallelen Kauf- und Werkvertragsrecht werden hier recht deutlich. Die Parallele sehen wir insbesondere bei den Gewährleistungsrechten nach 634 BGB. 634 eröffnet nämlich dem Besteller folgende Gewährleistungsrechte: Nacherfüllung, Schadenersatz, Rücktritt, Minderung. All diese Rechte kennen wir schon aus dem Kaufrecht. Das Werkvertragsrecht gewährleistet nun jedoch dem Besteller ein weiteres Recht, nämlich 634 Nummer 2, die Möglichkeit zur Selbstvornahme. Mit der Selbstvornahme hatten wir uns damals schon kurz im Kaufrecht beschäftigt und dort festgestellt, dass die Selbstvornahme als Eigenheit des Werkvertragsrechts zu gelten ist und nicht auf andere gesetzliche Vertragstypen übertragbar ist. Was regelt nun die Selbstvornahme nach 637 BGB? Hiernach kann der Besteller wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert. Dem Besteller ist nach Absatz 3 weiterhin die Möglichkeit eröffnet, bevor er selbst zur Tat schreitet, vom Unternehmer Vorschuss für die erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Was fällt nun aber in der Formulierung des 637 BGB auf? Ganz deutlich wird, dass die Selbstvornahme davon abhängt, dass der Besteller dem Unternehmer erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat. Im Werkvertragsrecht gilt damit wie im Kaufrecht auch der Grundsatz, dass dem Unternehmer das Recht zur zweiten Andienung gegeben werden muss. Der Vorrang der Nacherfüllung lässt sich hier auch wieder aus der Systematik des 634 ableiten, wie auch aus der Systematik des 437. Allein der Aufbau der Norm gibt hier schon wieder die Prüfung vor. Nummer 1, Nacherfüllung, und Nummer 2, 3, 4, die weiteren Rechte. Wichtig an dieser Stelle: Das Recht zur Nacherfüllung ist im Werkvertragsrecht etwas anders ausgestaltet als im Kaufrecht. Nach 635 Absatz 1 verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen. Im Unterschied zum Kaufrecht obliegt es hier also nicht mehr dem Besteller, also parallel zum Kaufrecht wäre es dann der Käufer, sich aussuchen zu können, wie die Nacherfüllung erfolgt. Die Nacherfüllung erfolgt hier nach dem Willen des Unternehmers. Woraus erklärt sich dieser Unterschied? Im Unterschied zum Kaufvertrag geht der Inhalt des Werkvertrags über den bloßen Austausch, wie wir ihn im Kaufvertrag haben, hinaus. Also wir haben im Kaufvertrag einen bereits bestehenden Leistungsgegenstand und dieser Leistungsgegenstand wechselt nur die Person. Im Werkvertragsrecht muss dieser Leistungsgegenstand regelmäßig aber erst hergestellt werden. Das heißt, der Unternehmer wird hier eine viel höhere Sachkunde haben, um beurteilen zu können, welche Art der Nacherfüllung hier am besten und kosteneffektivsten geeignet ist. Die weitere Ausgestaltung der Nacherfüllung ist dann wieder recht ähnlich zur Nacherfüllung im Kaufrecht. Auch hier setzt die Nacherfüllung grundsätzlich keine Frist voraus. Das heißt, ich muss nur mein bloßes Begehren äußern zur Nacherfüllung. Jedoch macht eine Frist wie im Kaufrecht auch hier wieder Sinn für Sekundäransprüche. Das sehen wir ganz deutlich bei der Selbstvornahme, welche ja ausdrücklich einen erfolglosen Ablauf einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung voraussetzt. Dann sind bei der Nacherfüllung dem Unternehmer wie auch im Kaufrecht auch die Kosten auferlegt, welche im Rahmen der Nacherfüllung anfallen. Das heißt Transportwege, Arbeits- und Materialkosten und nach Absatz 3 ist es dem Unternehmer auch im Werkvertragsrecht möglich, die Nacherfüllung zu verweigern, wenn ein Fall der 275 Absatz 2 und 3 vorliegt. Das heißt hier ein Fall der Unmöglichkeit. Was wären das für Fälle? Nach 275 Absatz 2 besteht ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn die Nacherfüllung einen Aufwand erfordert, der in grobem Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Gläubigers, also hier des Bestellers, steht. Ein Leistungsverweigerungsrecht nach 275 Absatz 3 ist dann hier schon etwas problematischer. Absatz 3 setzt voraus, dass eine persönliche Leistungspflicht besteht und diese persönliche Leistungspflicht nun für den Leistungsverpflichtenden unmöglich geworden ist. Wir hatten vorhin gesagt, dass im Werkvertragsrecht grundsätzlich keine persönliche Leistungserbringungspflicht besteht. Der Werkunternehmer ist nicht verpflichtet, das Werk selbst herzustellen. Er schuldet lediglich den Erfolg. Im Unterschied zum Dienstvertrag und hier insbesondere dem 613 BGB besteht im Werkvertragsrecht keine Norm, welche im Zweifel eine höchstpersönliche Erbringung der Leistung anordnet. Um sich auf 275 Absatz 3 berufen zu können, braucht es also eine vertragliche Abrede, in der diese persönliche Leistungserbringungspflicht tatsächlich auch zwischen den Parteien verabredet wurde. Die weiteren Gewährleistungsrechte wie Minderung, Rücktritt und Schadenersatz vollziehen sich dann nach der gleichen Systematik wie auch im Kaufrecht. Wann sind nun aber die Rechte des Bestellers bei Mängeln nur anwendbar? Das ist jetzt die gleiche Überlegung wieder wie im Kaufrecht. Wann war im Kaufrecht etwa die Möglichkeit zur Nacherfüllung gegeben? Die Möglichkeit zur Nacherfüllung im Kaufrecht war gegeben, wenn nach 434 BGB ein Sachmangel im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Und genau die gleiche Überlegung finden wir nun auch im Werkvertragsrecht wieder. Hier muss ebenso ein Sach- und Rechtsmangel gegeben sein, um die Gewährleistungsrechte nach 634 BGB für den Besteller zu eröffnen. Beim ersten Prüfungspunkt, Vorliegen eines Sach- und Rechtsmangels, finden wir keine Probleme. Der 633 BGB ist nahezu wortgleich zum 434 BEB. Wir haben also auch hier wieder die drei Mängelbegriffe. Und diese drei Mängelbegriffe sind auch wieder entsprechend dem 434 BGB jeweils zu prüfen und in der Klausur auch alle anzusprechen. Auch wenn das in den meisten Fällen dann hier der dritte Mängelbegriff sein wird, der einschlägig ist, trotzdem ist zuerst nach Parteivereinbarung den ersten zwei Sachmängelbegriffen kurz zu subsumieren, um dann beim dritten Sachmangelbegriff den Sachmangel anzunehmen. Für den Rechtsmangel haben wir im Werkvertragsrecht keine eigene Norm. Der Rechtsmangel ist aufgenommen im 633 Absatz 3, definiert sich aber genauso wie im Kaufrecht auch. Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können. Insofern hier nichts Neues. Was nun im Werkvertragsrecht jedoch neu ist, ist, dass etwas fehlt. Der 633 Absatz 1 spricht davon, dass der Unternehmer dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen hat. Im Kaufrecht steht im 434 noch, dass diese Sach- und Rechtsmangelfreiheit im Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestehen muss. Dieser Zeitpunkt lässt sich aus dem 633 BGB nicht herausnehmen. Logischerweise kann aber im Werkvertragsrecht nichts anderes gelten. Der Gedanke im Kaufrecht ist ja nur der, dass mit dem 446 BGB festgelegt wird, bis zum Zeitpunkt der Übergabe befindet sich der Gegenstand beim Verkäufer und damit ist auch die Gefahr des zufälligen Untergangs dem Verkäufer zugeordnet. Hat der Verkäufer die Sache jetzt dem Käufer übergeben, hat er also die Sache in Händen, trägt er nun die Gefahr des Untergangs. Die gleiche Überlegung muss auch fürs Werkvertragsrecht gelten. Nun haben wir im Werkvertragsrecht allerdings nicht nur den Vertragsgegenstand Übergabe einer bestimmten Sache, sondern wir haben als Gegenstand Herstellung einer bestimmten Sache. Wenn man sich nun vorstellt, dass Herstellung eines Werkes auch bedeuten kann Herstellung eines Hauses, dann wird das Merkmal der Übergabe natürlich schwierig. Also an welcher konkreten Handlung soll man dann die Übergabe festmachen? Das könnte der Schlüssel sein, der übergeben wird. Das könnte das erstmalige Betreten des fertigen Hauses sein. Das heißt, hier wird es dann schwammig. Auf die Übergabe, wie 446 den Gefahrübergang abstellt, können wir also im Werkvertragsrecht nicht bauen. Und deshalb gibt es im Werkvertragsrecht auch einen eigenen Begriff des Gefahrübergangs. Und das ist der Begriff der Abnahme. Die Sach- und Rechtsmangelfreiheit muss im Zeitpunkt der Abnahme vorgelegen haben. Indirekt lässt sich auch aus den Normen des Werkvertragsrechts auf diesen Zeitpunkt der Abnahme schließen. Wenn man nämlich den 634a BGB, welcher die Verjährung der Mängelrechte im Werkvertragsrecht regelt, einmal genauer anschaut, dann fällt auf, dass hier im Absatz 2 auf die Abnahme abgestellt wird. Das heißt, die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1, Nummer 1 und 2 mit der Abnahme. Wenn wir auch hier wieder die Parallele ziehen zum Kaufrecht, dann stellt die parallele Norm im Kaufrecht an diesem Punkt auf die Übergabe ab. Das Wort Übergabe wurde also im Werkvertragsrecht getauscht mit dem Wort Abnahme. Und damit lässt sich hier aus 634a der Rückschluss ziehen, dass der Zeitpunkt der Abnahme als Gefahrübergangszeitpunkt im Werkvertragsrecht gilt. Was meint nun aber dieser Begriff der Abnahme? Als Abnahme ist die körperliche Entgegennahme des Werkes zu verstehen, verbunden mit der Anerkennung des Werkes als im Wesentlichen vertragsgemäße Leistung. So lässt sich das aus dem § 640 BGB entnehmen. Der Besteller hat also gegenüber dem Unternehmer kundzutun, ob das Werk, wie es der Unternehmer hergestellt hat, den Vorstellungen und den Vereinbarungen der Parteien entspricht. An diesem Punkt wird natürlich der Besteller eine Abnahme dann nicht erklären, wenn das Werk noch mangelbehaftet ist. Dann wird der Unternehmer aufgefordert, diese Mängel zu beseitigen und erst danach wird im Falle der Mangelfreiheit die Abnahme erklärt. Die Abnahme ist jedoch nicht nur wichtig für den Besteller, sodass dieser danach sich auf Gewährleistungsrechte berufen kann. Die Abnahme ist auch von wesentlicher Bedeutung für den Unternehmer. Nach 641 BGB kann er nämlich erst nach erfolgter Abnahme die Vergütung für sein Werk fordern. 641 Absatz 1. Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Soweit keine anderen Abreden bestehen, kann der Unternehmer daher erst sein Geld fordern, wenn er das Werk mangelfrei hergestellt hat und dieses Werk vom Besteller abgenommen ist. Hierdurch besteht natürlich für den Unternehmer die Gefahr, dass, wenn der Besteller böswillig die Abnahme lang nicht erklärt, hinauszögert, weil er das Geld nicht hat oder nicht zahlen möchte, dass er auf seinen Kosten und Aufwendungen lange Zeit sitzen bleibt. Um das zu verhindern, kann der Unternehmer nach 640 Absatz 2 die Abnahme auch selbst in gewisser Weise in Gang bringen. Und zwar dadurch, dass er dem Besteller eine Frist setzt. In dieser Frist soll der Besteller die Abnahme erklären, beziehungsweise falls das Werk noch mangelhaft ist, die Mängel rügen. Tut der Besteller jedoch nicht dergleichen und lässt die Frist erfolglos verstreichen, dann gilt die Abnahme als erklärt. Das heißt, wir haben hier eine Fiktion der Abnahme oder eine Fiktion der Abnahmeerklärung. Dieser Punkt ist in der Klausur dann eben auch zu berücksichtigen. Die Prüfung der Abnahme, weil der Zeitpunkt der Abnahme die weiteren Rechte für den Besteller eröffnet. Was ist nun aber in dem Zeitpunkt bis zur Abnahme? In dem Zeitpunkt können ja auch schon Rechte des Bestellers beeinträchtigt sein. Man stelle sich vor, ein großes Bauvorhaben, das dauert ja üblicherweise nicht 2 Tage, sondern zieht sich über mehrere Monate hin und in dieser Zeit werden Rechte und Rechtsgüter des Bestellers beeinträchtigt. Kann er nun gegenüber dem Unternehmer schon Rechte geltend machen oder erst nach erfolgter Abnahme? Natürlich müssen dem Besteller vorher schon Rechte zustehen. Und zwar die Rechte aus den allgemeinen Regelungen. Insbesondere die 280 fortfolgende sind dann hier einschlägig. Wie ich eben gesagt hatte, ist ein Werkvertrag oder dieses Rechtsverhältnis zwischen den Parteien auf Herstellung eines bestimmten Werkes oftmals auf einen längeren Zeitraum gerichtet, weil die Herstellung einfach diesen Zeitraum benötigt. Wir sprechen hier von einem Dauerschuldverhältnis, welches die Parteien also auf eine gewisse Dauer bindet, auf einen ständigen Leistungsaustausch, auf eine ständige Rechtsbeziehung, die hier entsteht. In so einer längeren Leistungsbeziehung kann es natürlich für den Besteller auch zu der Situation kommen, dass er dem Unternehmer nicht mehr vertraut. Einfach weil hier bestimmte Umstände eingetreten sind, auf welche er seinen Vertrauensbruch stützt. In so einer Situation kann es für den Besteller von Interesse sein, sich von diesem Vertrag zu lösen. Er also dem Unternehmer nicht mehr vertraut, innerhalb der nächsten Monate den Leistungserfolg erbringen zu können, sondern der Besteller möchte sich vom Vertrag lösen und das Werk von einem anderen Unternehmer fertig führen lassen. Wie kann er sich nun von dem Vertrag lösen? Hier gibt das Werkvertragsrecht dem Besteller ein Kündigungsrecht nach 648 BGB an die Hand. Hiernach kann der Besteller bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Das natürlich nicht ohne Rechtsfolgen, denn die Bedürfnisse und Interessen des Unternehmers müssen hier natürlich auch beachtet werden. Wenn plötzlich der Besteller kündigt, dann kann der Unternehmer auf der anderen Seite die Vergütung verlangen, die die Parteien im Vertrag festgelegt haben. Diese Vergütung kriegt er dann natürlich nicht in vollem Maße. Er muss sich das anrechnen lassen, was er durch die vorzeitige Beendigung des Vertrages erspart hat. Diese Vergütung reduziert sich dann auch nochmal auf ein großes Maß, wenn der Besteller aus wichtigem Grund kündigt, 648a BGB. Hier hat der Unternehmer dann nur das Anrecht auf die Vergütung, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil des Werkes entfällt. Mit dem Kündigungsrecht des Bestellers haben wir hier also ein eigenes Gestaltungsrecht, welches im Kaufrecht nicht gesetzlich geregelt ist, aber in dem Sinne natürlich auch kein Bedürfnis daran besteht. Einfach weil wir im Kaufrecht nicht diese lange Vertragsbeziehung haben, wie wir es im Werkvertragsrecht typischerweise vorliegen haben. Welche Parallele wir nun aber wieder aus dem Kaufrecht ziehen können, ist die der Schutzbedürftigkeit der Vertragspartei innerhalb gewisser Situationen. Wir hatten letzte Woche gesehen, dass wenn sich in einem Kaufvertrag ein Unternehmer und ein Verbraucher gegenüberstehen, besondere Schutzvorschriften greifen, nämlich die des Verbrauchsgüterkaufrechts 474 BGB fortfolgende. Und dieses gleiche Schutzbedürfnis haben wir natürlich auch im Werkvertragsrecht. Steht sich hier ein Verbraucher als Besteller gegenüber einem Unternehmer als Unternehmer, also ein Werkunternehmer als Unternehmer im Sinne von § 14 gegenüber, dann regelt das Werkvertragsrecht auch diese Schutzbedürftigkeit in den 650i fortfolgenden. Diese Regelungen des Verbrauchbauvertrages treten dann neben die allgemeinen Vorschriften der 631 BGB fortfolgenden. Die Regelungen zum Verbraucherbauvertrag sind auf Verträge anzuwenden, durch die der Unternehmer von einem Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude verpflichtet wird. Dieser Vertrag unterliegt dann auch der Textform, das heißt hier nicht mehr formfrei möglich, und eröffnet dem Verbraucher als Besteller weitere Rechte neben den bereits in 631 BGB fortfolgenden eröffneten. In der Klausur mag man sich dann immer mal an diesem Begriff der erheblichen Umbaumaßnahmen stören. Diese liegen allerdings immer dann vor, wenn die Umbaumaßnahmen dem Bau eines neuen Gebäudes vergleichbar sind. An dieser Stelle vielleicht zur Beruhigung: Die Regelungen zum Verbraucherbauvertrag sind bei weitem nicht so klausurrelevant wie die zum Verbrauchsgüterkaufrecht. Sollte es in der Klausur überhaupt mal zur Situation kommen, dass die 650i Gegenstand der Klausur sind, dann wird der Klausurersteller wohl maßgeblich auf die Prüfung des Widerrufsrechts hinaus wollen, welche dem Besteller nach 650 LBGB eröffnet ist. Doch was für ein Recht wird dem Besteller nun mit der Möglichkeit zum Widerruf hier überhaupt eröffnet? Der Widerruf ist ein Gestaltungsrecht. Und zwar ein Gestaltungsrecht in Form des speziellen Rücktrittsrechts. Der Verbraucher erhält hierdurch die Möglichkeit, sich von bereits geschlossenen Verträgen einseitig wieder zu lösen, mit der Rechtsfolge, dass die primären Leistungspflichten erlöschen und das Rechtsverhältnis umgewandelt wird, ex nunc, in ein Rückgewährschuldverhältnis. Hier auch wieder diese Parallele zum Rücktritt. Allerdings sind nicht die Regelungen der 346 fortfolgende BGB anwendbar, sondern die speziell vom Gesetzgeber entsprechend der 355 BGB fortfolgende vorgegebenen speziellen Regelungen. Auch hier wieder kurz zur Überlegung, wozu dient der Widerruf? Der Widerruf wird maßgeblich nur Verbrauchern eingeräumt und ist damit hier auch Ausdruck der Behebung einer strukturellen Ungleichheit. Diese strukturelle Ungleichheit, hatten wir letzte Woche gesehen, kann sich ergeben entweder aus dem Vertragstyp, wo wir Informationsdefizite haben, die eine Partei hat einfach keinen Einblick in die Komplexität des Vertragsgegenstandes und damit hier einen Nachteil, oder eine Unterlegenheit aufgrund der Situation. Also wenn bestimmte Vertriebstechniken angewandt werden, in bestimmten Situationen und bestimmten Orten Verträge abgeschlossen werden, wo der Verbraucher vielleicht gar nicht damit rechnet, dass nun ein Vertragsschluss mit Rechtsfolgen für ihn erfolgt, dann ist es durchaus denkbar, dass der Verbraucher hier irrationale Entscheidungen trifft oder aus einer reinen Übersprungshandlung, aus Überrumpelung handelt. Diese Situation soll aufgelöst werden durch die Möglichkeit zum Widerruf. Und diese Möglichkeit eröffnet nun dem Verbraucher, sich von dem Vertrag wieder zu lösen. Er hat 14 Tage Zeit, sich seine Erklärung nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, nochmal zu überdenken und kann innerhalb dieser Frist ohne Voraussetzungen, das heißt, er muss es nicht begründen, es gibt ja keinen speziellen Widerrufsgrund, der erfüllt sein muss, kann er von seiner Erklärung wieder zurücktreten, diese Erklärung hier widerrufen. Diese Lösung vom Vertrag darf dem Verbraucher dann auch nicht zum Nachteil gelangen. Insbesondere dürfen ihm hierdurch keine Kosten entstehen. Wir sehen also, dass mit dem Recht zum Widerruf dem Verbraucher ein recht scharfes Schwert in die Hand gegeben wird. Und der Widerruf als Verbraucherrecht ist damit natürlich auch nicht ganz unumstritten, weil er in einen ganz wichtigen Grundsatz eingreift, und zwar in den Grundsatz Pacta sunt servanda, geschlossene Verträge sind auch einzuhalten. Und um diesen Grundsatz nicht zu weit aufzuweichen, gelten die Widerrufsrechte immer nur in den vom Gesetz vorgegebenen Fällen. Also wir hatten das gesehen, der Kaufvertrag gibt im Normalfalle dem Käufer keine Möglichkeit zum Widerruf. Hat er einen Gegenstand gekauft, genommen und findet nun zu Hause heraus, dass er diesen Vertrag gar nicht möchte, dann muss er sich an das Rücktrittsrecht wenden, hat aber keine Möglichkeit zum Widerruf. Erst dann, wenn wir eine Situation dieser strukturellen Unterlegenheit finden, der kann sich in einem Kaufvertrag dann nicht vom Kaufvertrag selbst ergeben, sondern aus der Situation des Vertragsabschlusses, außerhalb von Geschäftsräumen oder ähnliches, dann greifen die zusätzlichen Regelungen der 312 fortfolgende und eröffnen dem Verbraucher womöglich ein Recht zum Widerruf. Was ist von euch nun allerdings in der Klausur verlangt? Insbesondere die Frage, wie ist ein Widerruf zu prüfen? Den größten Schritt haben wir im Prinzip schon genommen. Wir wissen, was ein Gestaltungsrecht ist. Und ein Gestaltungsrecht kennen wir auch schon in der Prüfung. Es sind immer drei Prüfungsschritte. Es braucht ein Recht, es braucht eine Erklärung und es braucht eine Frist. Das Recht zum Widerruf muss zwingend vom Gesetzgeber eingeräumt sein. Und damit findet sich das Widerrufsrecht auch immer in den konkreten Vertragstypen, die vorliegen. Also wenn wir jetzt im Werkvertrag sind, brauchen wir den Verbraucherbauvertrag und im Verbraucherbauvertrag wird das Widerrufsrecht durch den 650 LBGB gegeben. Im Darlehensrecht brauchen wir natürlich hier auch wieder den Verbraucherdarlehensvertrag und wenn wir einen Verbraucherdarlehensvertrag haben, räumt uns der Paragraph 495 BGB ein Widerrufsrecht ein. Daneben besteht noch im 312G BGB ein Widerrufsrecht, nämlich bei Fernabsatzverträgen. Ein solches vom Gesetzgeber eingeräumtes Recht ist also Voraussetzung, um überhaupt einen Widerruf ausüben zu können. Grober Fehler in der Klausur ist für die Begründung eines Widerrufsrechts den Paragraphen 355 BGB heranzuziehen. Den Paragraph 355 BGB als Ausgangsnorm brauchen wir erst bei der Prüfung der Erklärung und der Frist. Dieser legt nämlich fest, welche Voraussetzungen an die Erklärung zu stellen sind und welche Frist für den Verbraucher einzuhalten ist und wann diese Frist zu laufen beginnt. Weiterhin legt der 355 BGB auch gleich fest, welche Rechtsfolge denn nun aus der Ausübung des Widerrufsrechts folgt. Grundsätzlich nach 355 Absatz 3 Satz 1 sind im Falle des Widerrufs die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren. Auch hier merken wir wieder diese Parallele zum Rücktritt. Wichtig für euch an dieser Stelle: beim Paragraphen 355 BGB als allgemeine Norm kann es natürlich nicht ausschließlich bleiben. Die verschiedenen Vertragstypen verlangen natürlich auch nach verschiedenen Regelungen und verschiedenen Ausgestaltungen des Widerrufsrechts. Wichtig für euch in der Klausur ist es deshalb, für den konkreten vorliegenden Vertragstyp die Erweiterungen des 355 BGB herauszusuchen. Die Prüfungspunkte Erklärung und Frist werden modifiziert in den 356 fortfolgende und die Rechtsfolge des Widerrufes wird modifiziert in den 357 BGB fortfolgenden. Das nun mal als kleines Beispiel am Verbraucherbauvertrag. Das Recht zum Widerruf ergibt sich aus 650L. Jetzt muss ich mich fragen, das Recht gibt es, hat nun mein Verbraucher auch den Widerruf rechtmäßig erklärt innerhalb der angegebenen Frist. Dafür gilt grundsätzlich der 355. Der 355 wird für den Verbraucherbauvertrag jedoch für die Erklärung und Frist nochmal spezialisiert durch den 356e BGB. Der 356e BGB legt dann fest, dass bei einem Verbraucherbauvertrag die Widerrufsfrist nicht beginnt, bevor der Unternehmer den Verbraucher entsprechend belehrt hat. Das Wiederbelehren muss und so weiter ergibt sich dann aus dem 356e BGB. Das müsste dann von euch noch mit geprüft werden. Jetzt gehen wir auf die Rechtsfolge. Was ist jetzt Rechtsfolge des ausgeübten Widerrufs? Auch hier wieder allgemein 355 BGB. Austausch oder Rückgewähr der empfangenen Leistungen und das unverzüglich nach 355 Absatz 3. Ergibt sich jetzt für den Verbraucherbauvertrag vielleicht eine Besonderheit? Das könnte natürlich denkbar sein, weil Rückgewähr der empfangenen Leistungen unverzüglich, das kann bei einem Bauwerk schwierig sein. Ne? Wie ist das also im Verbraucherbauvertrag geregelt? Hier in die spezielle Regelung reinschauen, die wir für die Rechtsfolge haben, welche den 355 spezialisiert. Und die finden wir im 357d BGB. Dieser ist auch gleich passend überschrieben. Rechtsfolgen des Widerrufs bei Verbraucherbauverträgen. Und wie ist jetzt diese Rechtsfolge speziell für Verbraucherbauverträge geregelt? Hiernach, Absatz 1, ist die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten Leistungen ihrer Natur nach ausgeschlossen, schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz. Bei der Berechnung des Wertersatzes ist die vereinbarte Vergütung zugrunde zu legen. Ist die vereinbarte Vergütung unverhältnismäßig hoch, ist der Wertersatz auf Grundlage des Marktwertes der erbrachten Leistung zu berechnen. Also das heißt, wir haben hier wieder eine spezielle Regelung konkret für diesen Vertrag vorliegen. Und so habt ihr jetzt das Widerrufsrecht für den 650L, den Verbraucherbauvertrag, konkret geprüft. Immer dran denken, der 355 ist nur eine allgemeine Regelung, die für jeden speziellen Vertragstyp nochmal ausgestaltet wird. Insofern ist das Widerrufsrecht auch kein Hexenwerk. Es ergibt sich hier schön aus der Systematik, wie ihr eure Prüfung aufzubauen habt. Sollten zu der doch zugegebenermaßen etwas verwirrenden Regelung des Widerrufs noch Fragen bestehen, richtet die gern an mich, stellt die ins IFA-Pad oder macht ein Forum auf Moodle, lässt sich hier diskutieren. Von meiner Seite wäre es das für diese Woche. Nächste Woche gehen wir im Fall 14 nochmal kurz aufs Werkvertragsrecht ein und schauen uns dann das Mietrecht an. Bis dahin, euch eine schöne Woche, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Podcast.